Liebe Geschwister in der Familie von, auch schön, von Jakob war der Friede zerbrochen. Vater Jakob hat einen seiner 12 Söhne besonders bevorzugt, besonders geliebt und das sichtbar gemacht, Josef. Und er ist damit ungeschickt umgegangen, hat seine Brüder verpetzt und ihnen begeistert Träume erzählt, die alle darauf hinauslaufen, dass er der Boss über die anderen sein wird. Und für all das haben ihn seine Brüder gehasst. Sie haben ihn geschnitten, sie haben nicht mehr mit ihm gesprochen. So ist der Anfang der Geschichte von Josef. Das hatten wir in den vergangenen 2 Wochen ausführlicher gehört. Und an der Stelle machen wir heute weiter. Erstes Buch Mose, Kapitel 37, Vers 12. Und seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm: Hier bin ich. Vater Jakob schickt seinen Liebling Josef alleine zu dessen älteren 10 Brüdern, die ihn hassen, die nicht mehr mit ihm reden. Also entweder hat Jakob von all dem überhaupt nichts mitgekriegt, oder es ist gerade ein Versuch, die gestörte Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Die müssen doch bloß mal zusammen und dann den Frieden wiederherzustellen. Josef ist gern bereit zu gehen und bekommt seinen Auftrag. Vers 14, da sagte er zu ihm: Geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. Wörtlich steht hier: Sieh nach dem Shalom deiner Brüder und nach dem Shalom der Schafe. Shalom, der Zustand, in dem die Gemeinschaft heil ist und ganz und unversehrt. Der Zustand, der zwischen den Brüdern und Josef gänzlich zerbrochen ist. Wie sieht es aus mit dem Shalom in der Familie? Das ist eines der zentralen Themen der ganzen Geschichte. Da werden wir immer wieder darauf stoßen. Guck nach, ob da alles in Ordnung ist, erkundige dich schön, wie es ihnen geht, sagt Vater Jakob. Vielleicht ein Friedensangebot, allerdings ein riskantes. Vaters Liebling, der ihm früher den negativen Tratsch über seine Brüder zugetragen hat, der soll jetzt nach dem Rechten sehen und dem Vater dann danach Bericht erstatten, ob das gut geht. So sandte er ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Schon eine Strecke, nach etwa 5 Tage Reisen ist Josef am Ziel, Sichem, aber sein Ziel ist nicht mehr da. Und so läuft er hierhin und dorthin und guckt und irrt umher. Das Programm, mit dem er aufgebrochen ist, das greift nicht mehr. Was jetzt? Vers 15, da fand ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Und der Mann fragte ihn: Was suchst du? Eine geheimnisvolle Begegnung. Josef irrt umher, er findet weit und breit keine Menschenseele, die er hätte fragen können. Und dann das, da fand ihn ein Mann, der ihn fragt: Was suchst du? Eigenartig. Vers 16, und er sagte: Ich suche meine Brüder, teile mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann: Sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan gehen. Dothan, eine alte kanaanäische Stadt, nochmal etwa 12 Kilometer weiter. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Er sieht schon von weitem große Schafherden und ein Krüppchen Männer, die zusammensitzen. Das müssen sie sein. Und eine Weile später sehen auch seine Brüder, dass da einer kommt. Und etwas später sehen sie auch, wer dieser eine ist. Josef war so dusselig und hat seinen schönen Anzug angezogen, sein buntes Ärmelkleid, das ihm sein Vater geschenkt hat, die kleidgewordene Bevorzugung. Und als sie ihn so sehen, da kommt ihnen der Hass wieder hoch. Aber diesmal ist es anders. 5 Tage weg von zu Hause, diesmal ist er an ihrer Macht. Niemand guckt zu. Vers 18, als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, sieh da, kommt dieser Herr der Träume. Das mit den Träumen, das hat sie offenbar getroffen. Und vielleicht haben sie auch so eine Ahnung wie Jakob, dass das mehr sein könnte als pubertäre Größenfantasien. Da kommt dieser Herr der Träume. Das sagte man sonst für einen, der ermächtigt war zu weissagenden Träumen. Also vielleicht geht es auch nicht nur darum, dem Angeber eine Abreibung zu verpassen, sondern dass sie doch fürchten, diese Träume könnten wahr werden. Und er würde vielleicht wirklich an die erste Stelle in der Familie treten irgendwann und das Sagen haben. Gerade er. Und dass sie das verhindern wollten. Vers 20. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Wenn der Träumer nicht mehr ist, dann werden auch seine Träume nicht wahr. So einfach ist das. Und das Verhältnis zu ihrem Vater, der seine ganze Liebe an diesen Nachkömmling verschleudert, die Liebe, die ihnen doch auch zusteht, worauf sie doch einen Anspruch haben, die hat der ihnen weggenommen. Josef steht dazwischen, zwischen ihnen und der Liebe des Vaters. Und wenn es ihn nicht mehr gibt, dann wird das doch wieder. Und während Josef fröhlich näher kommt, machen sie ihren Plan. Vers 21, als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Ruben, der Älteste. Und damit hat er eine besondere Funktion. Wenn Teile der Familie vom Vater entfernt waren, dann hatte der je Älteste die Rolle des Vaters zu übernehmen. Und für diese begrenzte Zeit hatte er die Verantwortung. Und zwar ganz wörtlich, wenn die Gruppe wieder nach Hause kam, hatte er auf die Fragen des Vaters zu antworten. Das ist der Ursprung unseres Begriffs Verantwortung. Da geht es nicht zuerst um ein Verantwortungsgefühl oder ein Verantwortungsbewusstsein, sondern um die schlichte Tatsache, einmal Antwort geben zu müssen. Und er, Ruben, wird der sein, der Antwort geben muss. Und damit ist er in einer schwierigen Lage, hängt so dazwischen. Er wird antworten müssen. Aber die anderen sind so aufgebracht und so wütend und die hören nicht auf ihn. Also versucht er zunächst mal das Schlimmste zu verhüten und Zeit zu gewinnen. Vers 22. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Klug gedacht, das war ja ein Teil ihres Planes, ihn zu erschlagen und ihn dann in die Zisterne zu werfen. Und das greift Ruben auf und sagt, warum eigentlich vorher töten? Werfen wir ihn doch einfach so in die Zisterne. Da kommt er eh nicht mehr raus und wir haben nicht Hand an ihn gelegt. Was natürlich nicht wirklich stimmt, wenn man jemanden in ein Loch wirft und dort verdursten lässt, hat man ihn nicht weniger umgebracht, als wenn man ihn vorher den Schädel einschlägt. Im Gegenteil, die langsamere Variante ist eindeutig die grausamere. Aber das will Ruben ja auch nicht. Denn es geht weiter, das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Er will jetzt einfach nur verhindern, dass Josef gleich umgebracht wird. Er will Zeit gewinnen. Mehr geht im Augenblick nicht. Und diese ganzen Diskussionen laufen, während Josef noch auf sie zukommt. Gut gelaunt freut er sich aufs Ausruhen, auf ein schönes Essen. Er hat ja auch einige schöne Sachen zum Essen mitgebracht. Am Abend dann vielleicht Lagerfeuer und schlafen im Zelt. Und dann ist er da. Und bevor Josef fragen kann, ob Shalom unter ihnen ist, Frieden, ist ihm klar, dass kein Friede ist. Vers 23, und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Rock aus, den Ärmelrock, den er anhatte. Die gesammelte Wut entlädt sich zuerst gegen die verhasste Edelklamotte, die reißen sie ihm vom Leib. Vers 24, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne aber war leer. Es war kein Wasser darin. Eine Zisterne, ein gegrabener, Ort unterirdischer Tank, in der das Wasser im Winter regnete es reichlich und da wurde das Wasser da hinein geleitet, sodass es bleibt und im Sommer noch zur Verfügung steht. Und von der Form her kann man sich das vorstellen wie eine riesengroße Flasche. So, und dann oben geht es wieder zusammen und dann ist oben nur ein relativ kleines Loch, dass das Wasser auch nicht zu schnell verdunstet. Das heißt, wenn man so in einer Zisterne drin ist und guckt nach oben, dann gehen die Wände so zusammen und oben ist bloß so ein kleines Loch. Das ist unmöglich, da rauszuklettern. Es gab wohl öfters, dass so ein Wasserloch zur Aufbewahrung von Menschen zweckentfremdet wurde. Das Wort für Zisterne, das hebräische Bor, heißt auch Gefängnis oder Grab. Und das sollte sie auch für Josef werden. Und dann, lesen wir, dann setzten sie sich, um zu essen. Das fand ich immer besonders krass, dieser Kontrast mit dem Alltäglichen. Bruder in die Zisterne werfen, dann Hände abputzen. Das hätten wir geschafft, essen wir erstmal was. Josef hat so schöne Sachen mitgebracht. Von seiner Reaktion wird nichts berichtet. Hat er um Hilfe gerufen? Hat er sie angefleht? Wir erfahren das aus einem Gespräch unter den Brüdern. Sehr viel später erfahren wir, dass es so war, dass er sie angefleht hat. Dann setzten sie sich, um zu essen. Und dann passiert etwas, das haben sie nicht geplant. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsamharz und Ladanum. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinzubringen. Vom Ostjordanland führt eine Karawanenstraße an Dothan vorbei nach Ägypten. Und jetzt kommt so eine Truppe von Händlern auf Kamelen mit verschiedenen wertvollen Harzen. Die wurden verwendet für medizinische Zwecke, als Kosmetika, zum Einbalsamieren. In Ägypten gab es einen enormen Bedarf für so etwas. Und als die gut beladenen Kamele so allmählich näher kommen, wird der Fall Josef unter den Brüdern noch einmal aufgerollt. Vers 26. Das sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder umbringen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Die Gemüter sind inzwischen offenbar etwas abgekühlt. Und es ist nicht mehr so ganz aussichtslos, sie auf die Folgen hinzuweisen. Was kommt raus dabei? Welchen Gewinn haben wir? Und das mit dem Blut zu decken, ihr wisst doch, dass das nicht funktioniert. Manches lässt sich nicht dauerhaft zudecken. und auch das zugedeckte Blut schreit zum Himmel. Und wenn unser Meister Träume nach Ägypten kommt, ist er doch auch aus dem Weg und wir haben noch etwas davon. Und ist er nicht trotz allem unser Bruder? Jetzt auf einmal. Andererseits, er hätte wahrscheinlich auch keiner von ihnen auf vernünftige Argumente gehört. Jetzt schon. Und seine Brüder hörten darauf. Dieser kleine Satz, das ist die entscheidende Wende. Und seine Brüder hörten darauf. Vers 28, da kamen midianitische Männer vorbei, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel und sie brachten Josef nach Ägypten. Also die Händler hatten Josef inzwischen schon rausgeholt, die haben ihn wohl rufen gehört. Trotzdem kommt es zum Verhandeln und es kommt zu einem Verkauf. Sie einigen sich auf 20 Silberschekel, der Durchschnittspreis für einen Halbwüchsigen, nicht eben viel. Josef im Ausverkauf. Ruben hat inzwischen die Vorbereitungen für seine heimliche Rettungsaktion abgeschlossen. Der war offenbar nicht in der Nähe. Und wir lesen, als nun Ruben zur Zisterne zurückkam und siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider. Und er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr da. Ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? In seinem Entsetzen verrät er sich, was er vorhatte und sagt, ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Das treibt ihn um. Wohin Josef geht, kümmert ihn nicht so, aber was mit ihm ist. Es wird nicht berichtet, wie die anderen reagieren. Überhaupt hören wir jetzt nichts mehr von Beratung oder Gesprächen. Jetzt nur noch eine Kette von Handlungen. Die Würfel sind gefallen, die Karawane ist weitergezogen. Und ihre Entscheidung, ihre Tat, die ist jetzt unwiderruflich, die ist jetzt unabänderlich. Ab jetzt können sie sich nicht mehr anders überlegen. Sie können nur noch versuchen, mit den Folgen zu Rande zu kommen. Und das probieren sie, indem sie das Ganze noch ordentlich vertuschen. Vers 31. Da nahmen sie den Rock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock in das Blut. Da ist es wieder, dieses Gewand. Damit hatte alles angefangen, der Hass auf Josef, der sich dann darin entlud, dass sie ihm das Gewand vom Leib gerissen haben. Und nun bringen sie es wieder zurück. Das heißt, sie trauen sich nicht, Jakob selber vor die Augen zu treten. Vers 32. Dann schickten sie den Ärmelrock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden. Untersuche doch, ob es der Rock deines Sohnes ist oder nicht. Jakob, der hatte einst seinen Vater mit den Kleidern seines Bruders Esau betrogen. Jetzt wird er von seinen Söhnen mit den Kleidern Josefs betrogen. Und bei dem Betrug damals hatte auch ein Böcklein eine Rolle gespielt. Aber daran denkt Jakob nicht. Für ihn ist das, was er jetzt sieht, dieser Ärmelrock voller Blut, für ihn ist das die Wahrheit. Manchmal sieht etwas wirklich eindeutig aus. Das kann gar nicht anders sein. Und ist aber trotzdem eindeutig falsch. Vers 33, da untersuchte er ihn und sagte, der Rock meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen. Zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften. Und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Wenn sie sich vorgestellt hatten, die Brüder, jetzt Josef nicht mehr da ist, da wird die Liebe des Vaters wieder zu uns zurückkommen. Da haben sie sich getäuscht. Die bleibt bei Josef. Die fließt jetzt in Jakobs heftige und anhaltende Trauer. Vers 35, und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Eine gemeinsame, koordinierte Aktion. Und hier geht es nicht darum, Jakob tröstende Worte zu sagen. Sie wollen ihren Vater zum Einlenken bringen in seinem Verhalten, dass Jakob seine anhaltenden Hardcore-Trauerriten beendet. Nach dem Motto, irgendwann ist mal genug. Irgendwann musst du das auch mal abschließen und dich wieder den Dingen des Lebens zuwenden, so wie man das macht. Oder wenigstens einen Gang runterschalten, dass wieder Friede einkehrt bei uns. Shalom. Dass der Familienfriede wiederhergestellt ist. Wir lesen, er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Sheol hinabfahren. So beweinte ihn sein Vater. Da ist die geballte Überzeugungskraft der ganzen Familie, aber die prallt an Jakob ab. Er will nicht, er will in Sack und Asche trauern, solange er lebt. Aus der Vorliebe des Vaters für Josef ist nun eine Trauer geworden, die sich nicht trösten lassen will. Auf diese Weise will er verbunden bleiben mit seinem Sohn. Er will nicht zurück in den Frieden, in das Heilsein, weil jetzt wäre das ein Frieden ohne Josef und da möchte er nicht hinein. Und so bleibt der Friede in der Familie zerstört. Und so lässt der Erzähler Jakob zurück. Von ihm wird nun über lange, lange Zeit erstmal nicht die Rede sein. Mit einem kurzen Schwenk am Ende signalisiert der Erzähler, auch wenn es jetzt so aussieht, die Geschichte ist noch nicht am Ende. Sie geht weiter. Vers 36. Und die Midianiter verkauften ihn, Josef, nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharao, den Obersten der Leibwächter. Eine dramatische Geschichte, eine tragische Geschichte. Und ich habe mich gefragt, wo ist jetzt eigentlich Gott in dieser Geschichte? Nochmal nachgelesen, nicht von ihm die Rede. Nirgends ist Gott ausdrücklich genannt. Und viel zu sehen ist von ihm auch nicht. Ist er einfach nur abwesend? Ist Gott die Ursache von dem, was hier passiert? Oder ist er der, der immer noch das Beste daraus macht? Auf diese Weise könnte ich es mir ja jetzt einfach machen und flugs alles, was in der Geschichte das Schlimmste verhütet, auf das Konto Gottes buchen. Da ist Rubens Idee mit der Zisterne nicht gleich erschlagen. Dann die Tatsache, dass in der Zisterne kein Wasser mehr drin ist. Dass im richtigen Moment die Karawane kommt. Dass Juda es schafft, seine Brüder zu überzeugen. Und dass auf diese Weise, obwohl es erst ganz anders aussah, Josefs Leben erstmal gerettet ist. Könnte ich doch jetzt sagen, seht ihr, dafür hat Gott gesorgt. Vermutlich lege ich damit sogar richtig. Aber ich will das nicht so machen, der Erzähler macht das auch nicht, nicht mal andeutungsweise. Die Josef-Geschichte, die ist anders als die Geschichten von Abraham, von Isaak, von Jakob. Das waren ursprünglich eigenständige Geschichten, die wurden später zusammengefügt zu einer Gesamtheit, zu einer großen Geschichte. Und deshalb haben diese Einzelgeschichten auch jeweils einen Spannungsbogen in sich. Ein Ziel, ein Thema, dann geht es irgendwie aus und da ist auch Gott irgendwie drin. Die sind in sich rund. Das macht sich gut, wenn man darüber predigt. Bei der Josef-Geschichte ist das anders. Die ist von Anfang an, von vornherein als eine große zusammenhängende Erzählung gestaltet. Und die hat ihren Sinn nur als Ganzes. Die hat einen längeren Bogen. die mutet ihren Lesern etwas zu, nämlich länger zu warten, bis sich Dinge klären, bis deutlich wird, was dahinter steckt. Von hinten gesehen bekommt dann manches seinen Sinn, was zuerst unverständlich und widersinnig erscheint. Aber da sind wir ja noch nicht, da sind wir ja noch lange nicht, da hinten. Und ich will nicht jetzt schon nach hinten ans Ende springen und das Ganze aus einer höheren Warte und schön sortiert und mit Etiketten versehen. Der Erzähler macht das nicht und er macht das bewusst nicht. Das ist der erste Grund dafür, Gott nicht auf diese Weise jetzt hineinzugeheimsen. Der wichtigere Grund: in unserem Leben funktioniert das so auch nicht. Da können wir auch nicht mal eben ans Ende springen und gucken von hinten und dann ist alles schön sortiert und ergibt einen Sinn und fügt sich. Und so sehen wir es dann vor uns. Vielleicht wünschen wir uns das manchmal, dass die Dinge in unserem Leben so schön klar sind. Was ist jetzt dran und warum und welchen Sinn hat das jetzt gerade? Und was ist mit den Umwegen und mit den Brüchen? Ach, das war deshalb, daraus ergibt sich dann. Könnte Gott uns nicht an seinem souveränen Überblick teilhaben lassen? Könnte er. Und es gibt durchaus Erfahrungen, wo das punktuell mal passiert, wo Gott einem Menschen mal so einen Blick gewährt. Aber das ist nicht der Normalfall. Das ist nicht die Messlatte, an der wir unsere normalen Erfahrungen messen können. Dass wir unser Leben so von oben erzählen können. Noch eine Etage über Gott, das Ganze im Blick. Das machen die Menschen, das macht Gott. Das hat er jetzt vor und deshalb setzt er das jetzt so in Szene. Und damit beabsichtigt er das für später. Die Josefsgeschichte ist von unten erzählt. Einfach das, was hier unten jetzt passiert. Und sicher, der da oben, der ist dabei, der sieht und macht, aber wir können ihm da nicht reinsehen. Wir sehen erstmal bloß, was hier unten passiert. So wie wir es bei uns in unserem Leben normalerweise auch erleben. Und das ist eine Sache, dass also eine Wolkendecke dazwischen und wir sehen nicht, was Gott da oben macht. Und das ist eine Sache, die ich uns heute gerne aus dem Anfang dieser Geschichte mitgeben möchte. Diese Geschichte so zu lesen mit diesem suchenden Blick, wo wird sich zeigen, wie wird sich zeigen, worauf es hinaus will, was Gott in dieser Geschichte ist, was er da will, was er vorhat mit dieser Familie, in der so vieles drüber und drunter geht. Und das ist an dieser Stelle eben noch nicht sichtbar. Da ist manches zweideutig. Man könnte was vermuten, weiß es aber nicht. Es zeigt sich erst nach und nach, dass er da ist, Gott, und dass er Gutes vorhat. Das ist Vertrauenssache. Aber zeigen und verstehbar werden wird es sich erst viel, viel später. Und ich lade uns ein, mit diesem Blick auch auf unser Leben zu gucken, auf unser eigenes Leben. Gerade das, was so normal aussieht, so weltlich, so unreligiös, das Leben mit seinen ganzen Lebenslagen, das auch diese Wolkendecke. Aber da ist Gott drüber und drin. Und er hat gute Absichten mit dir, mit deiner Familie. Der bereitet da auch was vor, der schreibt seine Linien. Aber wir schweben nicht über ihm oder neben ihm und sehen nicht das Ganze. An dieser Stelle ist das erstmal Vertrauenssache. Und natürlich werden wir versuchen, seine Spuren zu finden. Natürlich versuchen wir zu verstehen, was passiert. Aber eben ohne die Möglichkeit und ohne den Anspruch, Gott direkt in die Karten gucken zu können. ein vertrauensvoller, bescheidener, suchender Blick. Und ich lade uns ein, mit diesem vertrauensvollen, bescheidenen, suchenden Blick unser eigenes Leben zu lesen und zu betrachten und zu verstehen. Dann werden wir jetzt schon Spuren Gottes entdecken und leben in dem Wissen, dass Gott noch viel mehr vorhat und tut, als wir jetzt schon sehen können. Amen.